ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Und hier ist wieder Merit Reh. Das Gefühl von Sicherheit ist eine Illusion. Das habe ich in den vergangenen Tagen immer wieder gehört von queeren Menschen. Und diese Illusion, sie wurde auf die schmerzhafteste Weise erschüttert am Samstagabend auf dem CSD in Berlin. Die Menschen trauern um eine Tote und sind in Sorge um die 29 Verletzten. RBB24-Reporterin Helena Dehler über die auch psychischen Spuren, die der Anschlag bei den Menschen hinterlässt.
Mittlerweile ist bekannt, dass es sich bei dem Todesopfer um eine 65-jährige Frau aus Polen handelt. Sie hatte ihre Tochter zum CSD begleitet. Die Tochter ist eine der schwer verletzten Personen. Alle sind mittlerweile außer Lebensgefahr. Viele von ihnen hatten Schnittwunden, einige auch Knochenbrüche, wie die Charité mitteilte. Aber es sind längst nicht nur die Menschen betroffen, die bei dem Anschlag verletzt wurden. Viele Augenzeugen haben Schreckliches erlebt, wie Ari, eine junge Frau, die auf dem Heimweg vom CSD Zeugin wurde.
Auf einmal sind wir nur noch ins Gebüsch. Ich bin gerannt, meine Freunde auch. Und dann hat jemand direkt geschrien, ist hier jemand ein Arzt? Wir brauchen einen Arzt. Und zwei Leute lagen am Boden. Wir dachten, die sind tot. Und mussten erst mal selber klarkommen, was da gerade passiert ist und was wir da überlebt haben.
Für Betroffene, die unter dem Erlebten leiden, ist unter anderem der Berliner Krisendienst eine Anlaufstelle. 30 Personen hätten sich bisher gemeldet in Bezug auf den CSD-Anschlag. So Sandra Keil, Mitarbeiterin des Krisendienstes. Sie rechnet damit, dass es noch mehr werden.
Manchmal müssen die Leute erstmal für sich so ein bisschen ja auch verdauen oder irgendwie wieder zu Hause ankommen, mit FreundInnen reden, um dann zu verstehen, ich glaube, ich brauche noch mal mehr. Also melde ich mich jetzt beim Berliner Krisendienst. Auch wenn ich nicht in der tiefsten Krise stecke, ist es trotzdem okay, sich jetzt auch noch zu melden, auch noch in ein oder in zwei, drei, vier Wochen.
Erste Symptome, die typisch seien für eine starke psychische Belastung: Schlafmangel, ein nervöses Gefühl, Erinnerungen an das Ereignis, die immer wieder kommen wie Flashbacks. Ein Gespräch könne dabei ein erster Schritt sein, um zu heilen, auch ganz ohne Druck sofort über alles sprechen zu müssen.
Ich glaube, die Hürde ist auch manchmal dieses Gefühl, ich muss sofort alles erzählen, und dem ist nicht so. Also wir können auch sehr behutsam erstmal anfangen. Die Person kann sich am Telefon auch Zeit lassen. Es ist auch erlaubt, natürlich erstmal zu weinen, zu atmen. Es muss nicht sofort gesprochen werden und es muss auch nicht alles ins Detail erzählt werden, was nicht erzählt werden kann oder möchte.
Zusammen weinen, reden, sich Trost spenden. Das ist auch auf der Gedenkveranstaltung am Brandenburger Tor am Sonntag geschehen. Auch dort kamen Menschen zusammen, die in der Nähe des Anschlagsortes waren, wie Christian.
So, im Moment ist das Gefühl, dass mich eine Gänsehaut überzieht. Es ist Trauer, es ist Wut, es ist blankes Entsetzen. Weil es hätte jeden von uns treffen können.
Ari, die Augenzeugin, pocht aber trotz allem, was sie erlebt hat, darauf, dass Zusammenhalt jetzt an erster Stelle steht.
Ich wünsche mir, die Leute denken nach, und ich wünsche mir, die Leute fassen sich ans Herz und lassen diesen Hass nicht regieren, weil das tötet uns.
Das sagt diese Betroffene im Beitrag von RBB24-Reporterin Helena Dehler. Ja, und eine der Fragen, die viele jetzt umtreibt nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag: Warum war Abdul B. auf freiem Fuß? Der 21-jährige mutmaßliche Täter wurde gestern von der Polizei erschossen und er war schon lange als islamistischer Gefährder bekannt. Er soll versucht haben, sich dem IS in Syrien anzuschließen. Dabei wurde er im Libanon verhaftet und nach Deutschland überstellt. Hier hat er dann allerdings nur eine Jugendstrafe bekommen und wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Auf Bundesebene gibt es deshalb jetzt viele Forderungen, wie man künftig mit Gefährdern umgehen soll. Aber auch in Berlin auf Landesebene wird diskutiert. Kirsten Buchmann fasst die Reaktion zusammen.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner fordert, nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag härter gegen Gefährder vorzugehen. Man müsse den Verfassungsschutz stärken, um gewaltbereite Gruppen besser zu überwachen. Auch mit mehr technischen Mitteln.
Es gibt ja Möglichkeiten, solche Menschen besser zu kontrollieren. Andere Länder machen das vor. Nehmen wir mal zum Beispiel jetzt diesen aktuellen Fall. Warum verwenden wir eigentlich bei solchen Gefährdern, wo wir Polizei bekannt wissen, dass er durchaus auch eine Gefahr darstellt, Warum statten wir diesen Menschen nicht mit einer Fußfessel zum Beispiel aus?
Der mutmaßliche Täter Abdul B. war zeitweise in Untersuchungshaft. Er wurde am 12. Mai zu einer Jugendstrafe verurteilt, unter anderem wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Darüber die Strafe zur Bewährung auszusetzen, sollte nachträglich maximal 6 Monate später entschieden werden. Unter Auflagen kam Abdul B. frei. Justizsenatorin Felor Badenberg ist dafür, in vergleichbaren Fällen Täter härter zu bestrafen, indem das Erwachsenenstrafrecht angewendet werde. Mit Blick auf die derzeitige Regelung sagt die CDU-Politikerin:
Das Gericht entscheidet nach der Auswertung der vorliegenden Erkenntnisse, ob bei einem Heranwachsenden das Jugendstrafrecht oder das Erwachsenenstrafrecht anwendbar ist. Und ich meine, dass dieser Fall, aber auch viele Fälle aus der Vergangenheit Anlass dafür bieten, zu schauen, ob die gesetzlichen Maßstäbe zur Anwendung des Jugendstrafrechts noch zeitgemäß ist.
Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus Martin Matz will sich momentan noch nicht festlegen, ob das System des Jugendstrafrechts auf den Prüfstand gestellt werden müsse. Ausschließen will er es nicht. Man müsse sich sehr genau anschauen, wie es zu dem Fall habe kommen können.
Wir werden das sehr genau abfragen in einer Sondersitzung des Innenausschusses diese Woche.
Dabei werde es auch um die Einstufung nach dem Jugendstrafrecht im Fall von Abdul B. gehen. Die Justiz sei unabhängig, so Matz, sie müsse sich aber der öffentlichen Diskussion stellen.
Über die aktuelle Diskussion in Berlin, Kirsten Buchmann. Gerade für Pendler kann das noch nervig werden. Seit Freitagabend fährt der RE1 nicht mehr zwischen Berlin-Ostbahnhof und Frankfurt-Oder. Es wird gebaut. Stattdessen gibt es verschiedene Ersatzbusse und einer davon startet als Expressbus am Flughafen BER und fährt dann ohne Halt direkt nach Frankfurt-Oder. Mitgefahren ist auch RBB24-Reporterin Charlene Effenberger.
7 Uhr früh, Flughafen BER. Es wimmelt hier auch schon um diese Zeit vor Sommerurlaubern. Doch während viele wohl weit entfernte Ziele ansteuern, wollen andere eigentlich nur eins: zur Arbeit. Genau das wird für Pendler zwischen Berlin und Frankfurt aktuell zur Herausforderung. Schon seit Freitag geht wegen Bauarbeiten gar nichts mehr auf der Bahnstrecke des RE1. 3 Wochen lang fahren nur Busse, unter anderem ein 2-stöckiger Expressbus ab BER und ohne Zwischenhalt. An diesem Morgen mit Busfahrer Gerald Steps.
Auf dem Expressbus ist es so, dass in der Hauptverkehrszeit 2 Busse fahren, alles Doppeldecker, sodass wir dann auch genügend Plätze haben. Ich bin vorhin von Frankfurt-Oder gekommen, hatten über 80 Gäste und keine Probleme.
Problemlos und vor allem pünktlich fährt er um 7.12 Uhr mit knapp 50 Gästen an Bord ab. Und das mit einem Reisebus, der mit bequemen Sitzen, viel Platz für Gepäck und Beine sowie einem intakten WC zumindest im Punkto Komfort überzeugt. Das berichtet auch Chefärztin Petra Besuch auf ihrem Weg zum Klinikum Frankfurt. Der Frust aber überwiegt.
Ich pendel eigentlich jeden Tag, aber ich versuche halt in der Klinik zu schlafen, weil ich ja irgendwie relativ pünktlich morgen zum Beispiel um 7.30 Uhr zu einer Konferenz muss. Dann brauche ich über 2 Stunden irgendwie von zu Hause dahin. Also es ist so unerträglich.
Urlauberin Anna Koreleva macht das alles wenig aus. Sie ist auf dem eh schon langen Rückweg aus Frankreich über Warschau, Minsk bis nach Russland.
Es ist schon das 2. Mal, dass wir diese Strecke fahren und zum 2. Mal fährt der Zug nicht. Ich bin aber dankbar, dass es den Ersatzbus gibt, damit wir unsere Reisepläne nicht ändern müssen.
Im Optimalfall braucht der Bus für die knapp 80 Kilometer rund 1 Stunde. Das schafft Busfahrer Steps an diesem Morgen auf die Minute genau. Lange Pause hat er allerdings nicht. Die nächsten Fahrgäste warten schon, dieses Mal, um zum BER zu kommen.
Eindrücke von unserer Reporterin Charlene Effenberger. Die Bauarbeiten auf der RE1-Strecke sollen noch bis zum 15. August dauern. Früher Flugzeuge, bald Labore. Auf dem ehemaligen Flughafengelände Tegel soll ja ein Industrie- und Forschungspark entstehen. Und das Herzstück davon ist die Berliner Hochschule für Technik. Heute war der symbolische Spatenstich für diesen Campus. Und RBB24-Reporter Sebastian Schöbel war dabei.
Bausenator macht es öfter.
Genau. Ein bisschen Erde mal auf den Schöpfer nehmen. So.
Bausenator Christian Gäbler übernimmt das Kommando. Sand auf die Schaufel, in die Kameras blicken und dann den Sand möglichst gleichzeitig in eine Richtung schippen, damit es nach etwas aussieht.
3, 2, 1,
der erste Versuch klappt dann auch gleich. ist allerdings auch der leichteste Schritt bei einem Projekt, das noch kompliziert werden dürfte, räumt Architekt Elmar Rottkamp vom Generalplanungsbüro AGN ein.
Wir haben ein Gebäude, was eine andere Nutzung bekommt. Ja? Also das heißt, es war mal ein Flughafengebäude, es wird jetzt eine Hochschule mit kleinteiligen Bürostrukturen und Seminarräumen. Und das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung.
Rottmann führt durch den Innenbereich, den das Terminalgebäude wie ein Ring umschließt. Von dem, was hier einst stand, sind nur noch wenige Reste übrig. Das sechseckige Gebäude, das einst für Fluggäste gebaut wurde, soll nun unter anderem eine Mensa, Unterrichtsräume, Büros, Labore und Testflächen bekommen. Für Studierende, die die Städte der Zukunft erforschen, mit neuen Baustoffen, innovativen Pflanztechniken, elektrisch-autonomer Mobilität und vielem mehr. Alles ohne den Denkmalschutz zu vernachlässigen. Die markante Fassade mit ihren signalroten Elementen wird wiederhergestellt. Und auch das speziell designte Wegeleitsystem von Maler Werner Nöfer bleibt erhalten. Dass sie hier heute überhaupt etwas zu schaufeln hat, erleichtert BHT-Präsidentin Julia Neuhaus ungemein.
Sind wir mal ehrlich, sicherlich haben sich einige von uns gefragt, ob wir diesen Tag überhaupt noch erleben werden.
Denn zwischenzeitlich stand der Umzug der BHT nach Tegel und die Eröffnung des Campus Anfang der 2030er Jahre arg in Zweifel, da dem Land Berlin das Geld fehlte. Dann aber legte der Bund sein Sondervermögen auf und in Berlin taten sich die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um gemeinsam aus diesen Bundesmitteln 170 Millionen Euro für den Campus in Tegel zu sichern. Nun, so Bausenator Gäbler, sei das Datum für die Fertigstellung wieder sicher. Uni-Präsidentin Neuhaus aber bittet dennoch den aktuellen und auch schon den künftigen Senat, wie auch immer der aussehen wird, in der Investitionsplanung den neuen Campus in Tegel nicht aus den Augen zu verlieren.
Bis 2031 soll der Unicampus in Tegel also fertig sein. Informationen waren das von Sebastian Schöbel. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh.
Verpassen Sie auch unsere nächste Folge nicht. Einfach den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und für noch mehr Berliner Hintergrundwissen, aber Historisches, hier ein Podcast-Tipp. In Der Zerfall Babylons nimmt Sie Bestsellerautor Volker Kutscher mit ins Berlin der Jahre 1929 bis 38. Eine Zeit, in der das Verbrechen zum Gesetz wurde. Der Zerfall Babylons. Zu hören am besten in der ARD Sounds App.